Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Zielführung. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast für den gemeinnützigen Bereich.
Ja, großartig, Frau Saret, dass wir heute unseren Podcast zusammen machen. Ich sitze in Hamburg im Homeoffice und Sie sitzen irgendwo in oder bei New York, oder?
Ja, ich sitze ungefähr 18 Kilometer von Manhattan entfernt in New Jersey, in einer Kleinstadt mit sehr viel Grün, aber wirklich ganz in der Nähe von Manhattan. Ich kann Manhattan von einigen Punkten bei uns hier am Ort, die ganze Skyline kann ich wunderbar sehen.
Mögen Sie uns mal kurz erzählen, was Sie machen, wer Sie sind und wie Sie nach Amerika gekommen sind?
Ja, ist eine spannende Frage. Also da gibt es eine, vielleicht ein bisschen zur kurzen Ausführung. Ich kam ursprünglich aus München. Ich kam aus der geschichtlichen und gewerkschaftlichen Bildungsarbeit und war dann 2003, ich wollte zu dem Zeitpunkt nochmal für einige Zeit im Ausland leben. Amerika war eine sehr gute Option, hat mich sehr interessiert. Ich bin dann 2003, das war kurz nach dem 11. September 2003 in die USA und wusste relativ wenig, was mich erwarten würde und was ich auch machen würde. Und letzten Endes hat sich dann alles aneinandergefügt. Ich habe dann auch relativ schnell meinen Mann kennengelernt, was dann auch meine Entscheidungen, den Auslandsaufenthalt zu verlängern, auch wirklich dann quasi meine Entscheidung für mich gefällt hat. Und ich bin hier geblieben in 2003 und es war vor 17 Jahren. Und in der Zeit hat sich natürlich auch sehr viel bei mir beruflich getan. Ich, wie ich beschrieben hatte, ich kam aus dieser wirklich Bildungsarbeit, hatte mit Fundraising und eigentlich gar nichts zu tun. Ja, also ich meine, ich hatte Förderungsanträge geschrieben und kleine Geschichten gemacht, gerade im gewerkschaftlichen Bereich. Aber die wirkliche Idee von Fundraising, Philanthropie, Privatspenden, das war mir zu dem Zeitpunkt, als ich hier nach Amerika kam, absolut fremd.
Und wie sind Sie dann in dieses Feld hineingeraten?
Ich hatte meine erste Stelle dann 2004 und das war eine unglaubliche Lernerfahrung, weil natürlich, ich kam aus Deutschland, war in den deutschen Non-Profit-Bereich gewöhnt, die öffentliche Unterstützung, die Vereine, Verbände, ich kannte das alles. Und es hat ein paar Jahre lang gedauert, bis ich einigermaßen das Gefühl hatte, ich habe mehr und mehr verstanden, was in Amerika abläuft und wie auch der Non-Profit-Sektor in Amerika tickt. Und zu verstehen, dass das Herzstück des Non-Profit-Sektors hier wirklich Fundraising und Philanthropy ist. Das war eine ziemlich rabiate Lernerfahrung. Also ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass man sehr stark natürlich an Programmen arbeiten kann, dass man ganz viel Leute erreichen kann im Non-Profit-Bereich, aber wenn das Geld nicht vorhanden ist, wenn ich Förderer, Spender, die Organisation mittragen, die Vision der Organisation unterstützen finanziell, dann wird auch das Programm, das wunderbar ist und auch ganz viele Menschen erreichen kann, nie wirklich gedeihen. Und diese Realisierung, also diese war ein bisschen so eine schockartige Erfahrung, ja, hat mir auch zu verstehen gegeben, dass ich ohne das Wissen von Fundraising und Philanthropy hier auch wirklich in meinem Bereich, der mir wichtig ist, nicht wirklich was erreichen werden kann. Und dadurch ging auch meine Reise dann los in Fundraising.
Aber das klingt ja für mich als deutscher Fundraiser wieder Schlaraffenland. Mhm. Ich glaube, hier in Deutschland haben wir ja eher das Problem, dass Fundraiser oder Philanthropieberater eher so ein Schattendasein fristen, weil natürlich die Projekte, die staatliche Transferleistung, das Geld, das es für die Arbeit gibt und die Projekte eine höhere Rolle spielen als das Fundraising selbst. Sie haben ja den Kontakt zum deutschen Fundraising ja nie verloren, sondern ich sage mal, pendeln ja so ein bisschen zwischen diesen beiden Welten. Ist das wirklich so krass, wie ich es wahrnehme? Was ist Ihre Einschätzung?
Ja, ist auch interessant, was Sie sagen mit dem Kontakt. Also als ich 2003 in die USA gegangen bin, war der Fundraising-Sektor in Deutschland noch ein ganz anderer. Also ich muss ja zugeben, dass ich 2003, ich kannte niemanden und ich kam ja aus diesem ganzen Jugendarbeit, gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Ich kam aus diesem ganzen Bereich raus. Ich hab das gelebt. Ja. Ich kannte niemanden, der hauptberuflich im Fundraising gearbeitet hat. Also das muss man dazu sagen. Ja. Dieser Sektor, den ich verlassen hatte 2003 in Deutschland, der sah ganz anders aus vor 17 Jahren, als er heute ist. Und dann dieser Blick hier, natürlich war das eine Lernerfahrung auch von 0 auf 50 oder auf 100. Diese Learning Curve war enorm, aufgrund dessen auch, dass ich keinen großen Grundstein mitgebracht hatte aus Deutschland heraus. Ja. Und dann in diesen 17 Jahren, in denen ich auch mehr und mehr, ja, Jahr zu Jahr mehr zu Hause, mich zu Hause gefühlt hatte oder auch mehr angekommen bin hier in Amerika, wurde auch dieser Fundraising und Philanthropy Sektor hier in Amerika mehr auch zur Normalität, ja. Und dass diese Normalität dann zu vergleichen mit dem, was sich in Deutschland in der Zwischenzeit entwickelt hatte, war sehr spannend. Und ich meine, die letzten 10 Jahre vor allen Dingen, also aus Außensicht, wirklich ganz weit weg, da hat sich in Deutschland enorm viel getan. Und als ich letztes Jahr zum ersten Mal zum Deutschen Fundraising-Kongress kommen konnte, also ich war inspiriert. Ich war inspiriert von den Kollegen in Deutschland. Ich war inspiriert von, was sich entwickelt hatte. Ich war inspiriert von der Professionalität. Und natürlich gibt es viele Unterschiede, aber Deutschland hat sich verändert. Der Fundraising-Sektor in Deutschland hat sich entwickelt. Er ist eigenständig geworden.
Definitiv, ja. Ich bin ja seit 30 Jahren dabei und merke tatsächlich diese Professionalität im deutschsprachigen Fundraising, das ist einfach traumhaft. Aber glauben Sie, dass es in den USA leichter ist, Fundraiser zu sein als in Deutschland?
Ja, ich glaube in gewisser Weise schon, ja. Also dass diese Fundraising oder Philanthropy ist Teil der amerikanischen Seele. Also das hat sich entwickelt aus der amerikanischen Geschichte heraus. Dieser Gedanke von Selbstorganisation, Eigenverantwortung, Einsatz und der Verantwortung, Ideen, die man hat, auch selbst umzusetzen und zu entwickeln, ist sehr stark hier vorhanden. Und diese Tradition von Philanthropy und natürlich auch von Großspenden hat sich im Laufe der letzten 100, 150 Jahre natürlich nochmal ganz stark entwickelt. Und es ist normal. Das heißt, dass jeder Amerikaner Fundraising oder ja Fundraising Philanthropy versteht. Ich meine, es ist nichts Außergewöhnliches, es ist nichts Schlechtes, es ist ein Teil der Kultur, das ist ein positiver Motor. Ich glaube, so begreifen es die meisten Menschen, ja.
Ja, das ist, ich kann das gut nachvollziehen. Ich lebe in Hamburg und wir haben in Hamburg eine philanthropische Kultur seit mehreren hundert Jahren und unterscheiden uns damit auch von vielen anderen Regionen Deutschlands. Ich glaube, dass tatsächlich, so meine Einschätzung, als ich in Nordamerika als Fundraiser unterwegs war, beruhte eigentlich auf zwei große Unterschiede zum deutschen Markt. Zum einen ist es für die Menschen selbstverständlich, dass sie geben. Das heißt, diese philanthropische Haltung und dieses Spenden ist etwas, was eine Verantwortung der Zivilgesellschaft darstellt, ja. Anders als vielleicht in sozial geprägten Staaten wie Deutschland, wo es eben man dafür Steuern zahlt, damit diese gesellschaftlichen Probleme gelöst werden. Das Zweite, was ich aber noch gravierender finde, ist, dass der Verkäufer, der Salesman in Amerika eine hohe Reputation hat, während der Verkäufer in Deutschland eher eine geringe gesellschaftliches Anerkennen bekommt. Das heißt, dieses, was ein Fundraiser ausmacht, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen über ihr Geld zu reden, über Ihr Engagement, habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist in Amerika deutlich einfacher und akzeptierter als in Deutschland. Würden Sie das auch so sehen oder mir radikal widersprechen?
Ich denke gerade zum letzten Punkt, da haben Sie schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Und das, ich weiß noch, als ich hierher kam, diese ganze Entwicklung um mich herum bemerkt hatte, wie gesagt, wie wichtig Fundraising ist, wie wichtig es ist, Leute um Geld zu fragen, ja, und ich hatte wahnsinnig viele Vorurteile zu dem Zeitpunkt, also auch deswegen aus dieser deutschen Sicht heraus, dieses Gefühl, wie kannst du Leute um Geld fragen, das ist was, das ist ein bisschen anrüchig, das ist was Schlechtes, das gehört sich nicht, irgendwie so, ja, und aus diesem deutschen Denken, auch aus diesem deutschen, ja, Befangen herauszubrechen, das war nicht so einfach. Man ist wahnsinnig programmiert in der Hinsicht auch in Deutschland. Ja, es geht nicht nur um Fundraising als solches, es geht auch darum, dass es in Deutschland sehr eine private Angelegenheit ist, über Geld an sich zu reden. Das heißt, in Amerika ist nicht nur Fundraising als solches an der Tagesordnung, aber auch Leute haben eine andere Beziehung zu Geld. Das heißt, dass Geld in Amerika auch Teil ist von, ja, es ist ein Statussymbol, über das man gerne spricht. Das, ich würde sagen, den amerikanischen Traum, aber vielleicht schon ein bisschen diesen amerikanischen, ja, diesen amerikanischen Idealen ausdrückt, diese, und auch zeigt, man hat es geschafft, man ist erfolgreich gewesen und, ich glaube, das ist wahnsinnig viel anders in Deutschland als in Amerika. Und das macht natürlich auch die Arbeit hier viel leichter. Diese Kombination zwischen das Fundraising von der kleinsten Nachbarschaft normales bis hin zu großen nationalen und internationalen Organisationen bis hin zu dem Faktor, dass Leute mit Geld was anderes verbinden, mehr offen damit umgehen und im persönlichen Gespräch, aber auch an und für sich. Also diese, man hatte den Zugang hier auch zu Daten, was Reichtum betrifft, in einer Art und Weise, in der man sich ja in Deutschland, wo in Deutschland alle großen große Befürchtungen haben würden, was mit ihren Daten passiert. Ja. Also hier gibt es ja keine, hier gibt es ja nichts Privates, ich meine, es gibt schon was Privates, aber es gibt ja einen Großteil von wirklich öffentlich zugänglichen Informationen, was die finanzielle Kapazität einer Person betrifft. Ja, das ist ja auch ganz anders.
Das stimmt. Wobei, ich muss einfach sagen, dadurch, dass in Deutschland diese Haltung zum Geld da ist, über Geld spricht man nicht und Verkaufen ist schlecht und all diese Themen, macht es natürlich für einen Fundraiser, wie ich es bin, mit dieser Haltung, für mich macht es das natürlich viel einfacher, weil ich weiß, dass viele der Kolleginnen und Kollegen sich nicht trauen, auf Vermögende zuzugehen. Ja. Das ist sicherlich eine Situation. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, wenn man sich damit beschäftigt, ich habe lange Zeit im Private Banking gearbeitet, man kriegt natürlich unheimlich viele Zahlen von Vermögenden, wenn man sich diesem Philanthropie-Thema tatsächlich nähert. Und ich finde es ja auch spannend, dass wir beide uns mit diesen Philanthropiemärkten so intensiv beschäftigen. Dieses Thema der Philanthropie, wie sind Sie dazu gekommen? War das eine logische Konsequenz aus dem Großspenden-Fundraising?
Ja, es ist eine Konsequenz. Ja, also es ist ja keine... Der Fundraising-Sektor, Philanthropie, das ist ja, sind ja auch teils Begriffe hier, die sehr wechselhaft benutzt werden können. Das heißt, man kann von Philanthropie sprechen und Fundraising meinen, man kann Fundraising meinen und Philanthropie meinen. Im letzten Endes ist alles irgendwie das Gleiche, nur ein bisschen aus einem anderen Winkel heraus. Ja. Diese Philanthropie, Interesse an Philanthropie hat natürlich viel mit dem Großspendenbereich zu tun, hat auch damit zu tun, dass ich für einige Jahre für einen Philanthropen gearbeitet hatte, bevor ich mich selbstständig gemacht hatte. Und diese Erfahrung für einen wirklich hervorragenden, inspirierenden Philanthropen zu arbeiten in Amerika, hat mich nochmal geschärft für den Blick, was interessiert, was treibt einen Großspender, welche Möglichkeiten gibt es, gerade mit Großspenden, mit den, wie sie Peer-Koalitionen bilden, gemeinsame Projekte fördern, gemeinsame Visionen umsetzen. Und der Philanthrop, für den ich gearbeitet hatte, war einer derjenigen auch, der von der nicht nur Geld spenden wollte, der aber auch ganz sicher sein wollte, dass seine Visionen umgesetzt werden. Ja, das heißt, dass er einer von denjenigen Philanthropen ist, der mit neuen Projekten auf den Markt kam, auf den Non-Profit-Markt kam und diese Projekte auch umgesetzt hat und den Großteil von seinen privaten Spendengeldern dann in seine eigenen Projekte investiert hat und dann im Laufe der Zeit andere Philanthropen dazu gewonnen hat, ihn zu unterstützen, seine Vision auszubauen und noch mehr Wirkung zu erzielen, gemeinsam in dieser Funder-Koalition.
Ja, dieser Perspektivwechsel ist natürlich großartig, den Sie da vollzogen haben. Also von Fundraiserin dann auf die Seite des Philanthropen und ihn zu begleiten. Das ging mir ja damals ähnlich, als ich als Fundraiser aufhörte und bei der Bank auf einmal mehrere vermögende Familien beraten durfte, konnte, musste, wie auch immer. Und ich auf einmal gesehen habe, dass das, was wir als Fundraiser uns häufig über diese Familien ausgedacht haben, mit deren Realität gar nicht so übereinstimmt. Diese Erkenntnis, wie diese Menschen handeln, wie sie motiviert sind, das ist, glaube ich, das, was in der Philanthropieberatung doch das Großartige ist, oder?
Es ist spannend und es gibt auch hier keine einheitliche Strategie. Es geht ja wirklich um persönliche Familienstrukturen, persönliche Persönlichkeiten, die ganz unterschiedlich sind, ja, die auch ganz unterschiedliche Motivationen haben können, zu geben, nicht zu geben, sich für Projekte zu interessieren oder auch nicht zu interessieren, die auch aus ganz unterschiedlichen finanziellen Hintergründen kommen selber, die auch, also es gibt so eine ganze Bandbreite und ich glaube, wichtig ist auch in, was Philanthropie betrifft und Fundraising in gleicher Weise, man muss die Person im Auge behalten, weil wenn man anfängt, Philanthropen und auch Einzelspender, Privatspender alle in einen Topf zu werfen und an diesen Einheitsbrei daraus drehen zu wollen, dann verliert man die Würze und man verliert letzten Endes die Möglichkeiten, Großes gemeinsam zu entwickeln. Und es ist, glaube ich, diese Kernstrategie auch im Großspender-Fundraising hier, ja. Also das alles ist sehr individualisiert. Natürlich gibt es Wahrheiten oder Best Practices, die einen guiden, die einen weiterhelfen, die einen leiten. Letzten Endes aber geht es darum, diese ganz persönliche Beziehung zu dem Großspender aufzubauen und den Großspender als Menschen mit seiner Familie herum im Blick zu behalten und den mitzunehmen und mit dem Großspender gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Ja? Und das ist sehr viel unterschiedlich von dem, was in Deutschland ja auch zu meiner Zeit vorhanden war, dieses sehr starke, in Amerika sagt man Direct Fundraising, Direct Response, all diese ganzen Spendebriefe, die verschickt werden und die auch ein wichtiger Bestandteil von Fundraising sind. Nur da ist der Blick auf die Einzelperson natürlich nicht möglich, ja, und diese Beziehung zu der Organisation läuft sehr viel mehr, ist eine transactional ab, das heißt, es wird was vollzogen, eine Bitte wird ausgestellt, der Spender sagt ja oder sagt nein, überweist was, schickt Geld mit und dann kommt ein Dankeschreiben, das ist eine ganz, ganz, ganz lineare Beziehung, die auch die nicht sehr viel Tiefe aufweift. Und das Großspenden-Fundraising ist ja genau das Gegenteil. Und das ist wirklich, was Organisationen letzten Endes hier weiterbringt. Und diese Erfahrungen zu sehen, im Philanthropiebereich, im Funder-Bereich, was man hier in Amerika mehr sagt, als auch im Fundraising-Bereich, ist enorm wichtig, weil es einfach die Sinne schärft, und das Ganze einfach persönlicher macht. Ja.
Lassen Sie uns doch mal vielleicht kurz nochmal auf die aktuelle Situation Corona eingehen. Während ich eben gesagt habe, als Fundraiser ist Die USA ein Traumland, habe ich gerade so ein bisschen, wenn ich hier in den Medien lese und die Corona-Situation in den USA sehe, dann bin ich doch im Moment ganz, ganz zufrieden, dass ich auf das deutsche Gesundheitswesen zurückgreifen kann. Wie erleben Sie denn mit Ihrer Familie persönlich gerade Corona?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich erlebe Corona sehr hautnah. Also es ist sehr real. Es passiert um mich herum, es passiert in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis. Also das heißt, dass ich glaube, ich habe mir gestern mal die Zahlen angeschaut aus im Vergleich. Ja, dass, wenn Sie Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, die Niederlande zusammennehmen, ja, und all die ganzen nachgewiesenen Corona-Fälle aufzählen, dann sind Sie ungefähr in der gleichen Größenordnung, wie sie in New York und New Jersey zusammen sind, die ganzen Corona-Fälle. Das heißt, von der Größenordnung her sind ungefähr 400.000 Fälle, nachgewiesene Fälle, muss man wirklich dazu sagen, nur nachgewiesene Fälle, in einem relativ kleinen geografischen Raum, während sich die gleiche Zahl von Fällen in Europa auf mehrere Länder verstreut. Das heißt ja, dass bei uns hier in diesen Brennpunkten New York und New Jersey, das gibt's ja, wirklich fast keine Ausnahmen, dass es hier selten vorkommt, dass Leute im Moment, also im Ende April, nicht irgendjemanden kennen, der entweder Corona hatte oder der jemanden verloren hat, der Corona hatte. Also das heißt, es ist sehr persönlich geworden. Ich hatte heute, bevor uns im Gespräch, gerade nochmal Nachricht bekommen von einem Bekannten von uns, dessen Bruder jetzt im Krankenhaus ist wegen Corona und dringend nach Plasmaspenden sucht. Es ist nur so ein Beispiel. Also das passiert jetzt ständig und es ist nicht weit entfernt. Und ich habe relativ, würde ich mal sagen, auch noch Glück, dass wir in dieser Kleinstadt wohnen, die sehr nah an New York ist, aber halt die nicht die gleiche Bevölkerungsdichte aufweist wie Manhattan zum Beispiel. Und wir haben Garten, wir haben einen Park wirklich gleich nebenan und das macht einen großen Unterschied zum Lebensgefühl aus. Aber wir sind jetzt in der, ich glaube, es ist die siebte Woche jetzt, sind wir in diesem Shelter in Place Situation oder in der siebten Woche, jedenfalls, wenn meine Kinder nicht mehr in der Schule sind und also virtuellen Unterricht haben. Und es hat sich so eine gewisse Normalität hier eingestellt. Ja. Also eine traurige Realität, muss man dazu sagen.
Ja.
Aber eine gewisse Corona-Realität, Normalität. Ja. So eine, man hat sich daran gewöhnt und geht jetzt.
Es ist ja viel näher bei Ihnen dran als bei uns. Also
ganz sicher, ja.
Und trotzdem habe ich gestern irgendwo in den Nachrichten gesehen, Bilder, wo Menschen auf die Straße gehen und sagen, Corona ist eine Lüge. Und Trump ja irgendetwas meinte, man sollte sich Desinfektionsmittel spritzen. Wie spaltet Corona die Gesellschaft stärker oder bringt es eher die Gesellschaft zusammen? Was ist Ihre Einschätzung?
Ich weiß es nicht. Also, dass Corona die Gesellschaft spaltet, ist richtig. Sie bringt sie auf der gleichen Art und Weise zusammen. Also es gibt immer wirklich im positiven Sinne, es gibt wahnsinnig viele Hilfsinitiativen von Privatleuten in Zeiten von Corona. Ja. Also von Einkaufen gehen für ältere Leute bis hin zu Fahrservicen oder ich mag die ganze Bandbreite. Es gibt wahnsinnig viel, was passiert und das ist wirklich das Positive und auch das, was mir wichtig ist zu betonen, also Menschen kommen zusammen und Menschen, es ist persönlicher geworden in Zeiten von Corona hier. Also diese bisschen so eine Anonymität hat sich verloren in vielen Bereichen. Und gleichzeitig gibt es diese Spaltung, die aber auch vorher schon vorhanden war. Also ich meine, Amerika ist ein sehr gespaltenes Land, es ist sehr polarisiert. Politisch, gesellschaftlich und Corona passt da wunderbar rein. Ja. Also Corona tut da das Ihre, aber das ist nicht so, dass Corona irgendwas spalten würde. Amerika lebt von Widersprüchen, Amerika lebt von Spaltungen, Amerika lebt von Extremen. Und Das macht sich leider auch in dieser Krise sehr deutlich.
Wie würden Sie jetzt das Fundraising in den USA gerade einschätzen, in den Corona-Zeiten? Sie sagten ja gerade, die Menschen rücken näher zusammen, man achtet mehr auf sich, man ist solidarischer. Macht sich das, wie in Deutschland, auch im Fundraising bemerkbar?
Es macht sich natürlich bemerkbar. Ich meine, die generell sind natürlich viele, und es ist auch verständlich, nervös. Ja? Was hier passiert im Moment oder was sich entwickelt hat, ist ja auch eine total neue Situation. Es gab es noch nie, dass eine Regierung quasi zwangsweise die ganze Wirtschaft lahmgelegt hat. Also nicht die ganze, aber die wirklich einen großen Teil der Wirtschaft lahmgelegt hat. Sowas gab es ja auch nicht. Ja. Die Leute, niemand war darauf vorbereitet in der Gesellschaft. Niemand hat es kommen sehen, dass in solcher Enormität sich das Leben wirklich in wenigen Wochen verändern würde. Und im Non-Profit-Bereich gibt es ganz eine Vielzahl von unterschiedlichen Erfahrungen, ja, und auch von Organisationen, die auf der einen Seite, ich sage mal ein paar Beispiele, also es gibt Organisationen, die sind jetzt verstärkt gefordert, weil sie an der Forefront sind von Services bereitzustellen in dieser Corona-Zeit. Das heißt also Sozialeinrichtungen nur als bestes Beispiel gesehen. Also die erfahren gerade eine unglaublichen Bedarfssteigerung von Menschen, die Services brauchen, die sich an die Organisationen wenden. Und die dadurch oftmals in Finanzengpässe kommen, ja. Und Spender brauchen Vorstandsmitglieder, Großspender, um ihnen zu helfen, diesen Anstieg von Serviceangeboten, die plötzlich notwendig sind, zu bewältigen und die Menschen nicht im Stich zu lassen. Ja? Also ich habe zum Beispiel einen großen Klienten mit Sitz in New York, der eine Krisenhotline betreibt, also und vor allem für Menschen mit psychischen Belastungen und sexueller Gewalt und Substanzabhängigkeiten. Diese Organisation ist seit Wochen, seit Beginn der Corona-Krise an ihrer Kapazitätsgrenze, weil es das Call-Volume angestiegen ist. Ja, sie müssen innovative neue Programme wirklich aus dem Boden stampfen innerhalb von kurzer Zeit, weil plötzlich das Alte nicht mehr geht. Und solche Organisationen sind ganz stark gefordert im Moment und stoßen gleichzeitig an ihre finanziellen Grenzen. Und dann gibt es andere Organisationen, die wahnsinnig viele Einnahmen hatten aus dem Programmbereich, also die Tickets verkauft hatten, die die Programme angeboten hatten, und das sind, sag mal, viele dabei, die in der Volkshochschule ähnliche Angebote im Programm haben, nur als Beispiel, die jetzt zumachen mussten, weil natürlich keiner mehr kommt und die wahnsinnig viele Einnahmequellen verloren haben und die in ganz vielen Bereichen jetzt an ihrer Grenze sich befinden, Leute natürlich auch entlassen mussten und sich neu erfinden müssen, aber oftmals nicht wissen, wie sie durch diese Krise kommen.
Ja, also das heißt, dieses Krisenmanagement erleben Sie, wie wir es in Deutschland auch erleben. Gibt spürbare Veränderungen in den Fundraising-Aktivitäten? Oder verändert sich tatsächlich das Fundraising im Moment durch die Digitalisierung in den USA?
Ja, es wird interessant werden, was sich vor allem bei Organisationen verändern wird, die verstärkt auf Event-Fundraising immer gezählt hatten. Ja, es gibt eine große Anzahl von Organisationen in den USA, die Walks macht, Races macht, große Fundraising-Galas und so weiter. Und natürlich wird sich in diesem Jahr, und ich bin mir sicher, dass es auch das ganze Jahr sich weiterentwickeln wird in der einen oder anderen Art und Weise, die stehen vor ganz anderen Herausforderungen jetzt. Ja? Weil wenn eine große Einnahmequelle ein Race war, ein Marathon oder wie auch immer, und das der größte Event war im ganzen Jahr und das die größte Einnahmequelle war, der plötzlich jetzt wegfällt, das zu kompensieren und neue Strategien sich zu überlegen, ist in einer Krisenzeit, also natürlich unglaublich schwer, weil auch diese Angst besteht, wie schaffen wir das? Ja, es ist so eine, das, man muss innovativ sein in einem Moment heraus, wo man eigentlich ein bisschen gelähmt ist und sich davon zu befreien und zu neu zu träumen und zu versuchen, sich neu aufzustellen im Fundraising-Bereich, wird für viele Organisationen sehr schwer werden dieses Jahr. Also da bin ich mir sicher, dass sich da einiges auch in der Hinsicht verändern wird. Und Organisationen, die sehr stark im Großspendenbereich aufgestellt sind, ich glaube, diejenigen werden sich am leichtesten tun, aus dieser Krise auch herauszukommen. Ja? Weil dieses Großspenden-Fundraising letzten Endes wird auf diese persönliche Beziehung basiert von Organisation zum Großspender. Und solange die Organisationen in dieser Krisenzeit eben nicht diesen Pausenknopf drücken, sondern diese Krisenzeit dazu nutzen, das persönliche Gespräch mit den Großspendern zu suchen und sich auch um den Großspender zu sorgen, ja, wie es ihm geht, was mit seiner Familie ist, was mit seinem Geschäft ist, und den Großspender zu informieren, was sich in der Organisation auch entwickelt, ja, was transparent zu sein in dieser Zeit, wo alles ein bisschen sich verschiebt. Diese Organisationen werden aus der Krise, bin ich mir ganz, ganz sicher, wirklich auch sogar gestärkt herauskommen und nicht geschwächt, ja, weil sie die Zeit nutzen, diese Kultivierung von Großspendern zu pflegen und diesen persönlichen Kontakt zu suchen und zu kommunizieren und wirklich proaktiv zu sein und sich nicht auch in diese Gefahr begeben, Krisenkommunikation zu betreiben. Wenn ich sage Krisenkommunikation, meine ich damit, dass es sehr gefährlich ist, im Moment nicht auf diesen Zug aufzuspringen. Alles ist schlecht, ja. Also alles geht unter. Wir sind in keiner Weltuntergangsstimmung. Ja? Wir sind in einer Krisensituation. Wir wissen alle, wir kommen aus dieser Krise raus. Das hat die Geschichte gezeigt. Wir hatten Rezessionen, wir hatten wirtschaftliche Rückschläge. Wir kommen da raus. Und,
ist das ja. Der amerikanische Optimismus, der gerade aus Ihnen spricht?
Ja, vielleicht. Also ich habe beides. Es ist der Optimismus und aber auch dessen, dass es stimmt. Das heißt, es kommt nach jeder, wenn Sie sich ein bisschen anschauen, was in den letzten paar Jahrzehnten passiert ist. Ja, es gab in regelmäßigen Abständen irgendwann einen Einbruch. Natürlich war der Einbruch meistens wirtschaftlicher Natur. Es gab diese Dotcom-Geschichte und der 11. September in dieser Zeit herum. Es gab natürlich die große Finanzkrise vor über 10 Jahren. Und alle diese Krisen waren wirtschaftlicher Natur, waren auch ausgelöst durch bestimmte Wirtschaftsbereiche sehr stark. Und es haben sich Sachen verändert. Aber Philanthropy und Fundraising ging ja nie weg. Es gab keinen Pausenknopf-Button, den man da irgendwie gedrückt hat. Es ist nicht zum Stillstand gekommen. Es hat sich ein paar Sachen verschoben, es haben sich ein paar Sachen verändert und es hat ein bisschen gebraucht, sich wieder zu erholen. Aber es ist wichtig, dass auch als Berater und auch als Vollzeit-Fundraiser sich das vor Augen zu halten. Ja, man darf sich nicht verführen lassen, in diese negative Stimmung zu kommen, ja, weil es wird weitergehen. Die Welt geht nicht unter, es bleibt nicht stehen. Ja, und der große Unterschied auch wirklich zu dem, was in den letzten Jahrzehnten mit den Rezessionen, mit den wirtschaftlichen Rückgängen passiert ist, war, dass es wirklich auch es waren wirtschaftliche Tiefschläge oder Tiefphasen ausgelöst von bestimmten Industrien, während heute die Wirtschaft an sich sehr stark ist in Amerika, ja, und dieses Runterfahren der Wirtschaft ja staatlich angeordnet wurde aus gesundheitspolitischen Gründen heraus. Ja. Das heißt, es gibt keinen Sektor wie bei den Banken vor 2008, 2009, die plötzlich nicht mehr liquide waren. Ja. Es ist eine ganz andere Situation im Moment. Und deswegen mussten wir diesen positiven Hut aufsetzen und weiter nach vorne gehen, weil es gibt doch keine Alternative. Ja.
Nein, Sie haben vollkommen recht. Und das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir sind auch schon am Ende unserer Zeit. Großartig. Es hat viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden.
Herzlichen Dank. Es war ein sehr interessantes Gespräch und ich freue mich, dass es geklappt hat. Danke,
ja, Herr Schiwinz. Bleiben Sie und Ihre Familie bitte gesund.
Auf jeden Fall. Wir sind eingedeckt mit Masken und solange ich irgendwie noch diese Woche Klopapier finde ich in Amerika, dann geht es uns auch gut.
Ist super.
Das ist nach wie vor noch eine Mangelware hier in der Gegend.
Also eigentlich alles über uns.
Wahrscheinlich.
Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Besucht uns gerne auf unserer Website und abonniert unseren Newsletter unter www.chomerus.eu. Solltet ihr Fragen haben, Kritik, Anregungen, was auch immer euch einfällt, was auch immer ihr uns sagen wollt, schickt uns gerne Mail. Wir beantworten die so schnell wie möglich. Achtet auf euch, bleibt alle gesund und bis bald. Ciao!